Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Heidelberg hat ein Einzeltäter mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer langen Waffe verletzt. Der Täter ist tot. Die Meldung kam vor einer halben Stunde. Wir recherchieren und sobald wir mehr wissen, berichten wir schon in den kommenden 25 Minuten. Im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Treffen in diesen Stunden sagt Maike Finnern von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Es herrscht total viel Unsicherheit in den Schulen. Es herrscht total viel Frust inzwischen auch. Was fehlt, ist so eine Leitlinie, an der man sich orientieren kann.
Sie fordert, PCR-Tests für Beschäftigte an Schulen und Kitas zu priorisieren. Und auch eine Impfpflicht sei für diese Berufsgruppen notwendig. Am Internationalen Tag der Bildung blicken wir heute außerdem nach Finnland. Die einstige PISA-Supernation ist nur noch Mittelmaß. Wir klären warum und fragen, was die sogenannte EdTech leistet für gerechte Bildungschancen weltweit. Ich bin Thekla Jahn, seien Sie willkommen. Wenn es in Deutschland einen Ort gibt, an dem das Coronavirus derzeit allerbeste Verbreitungsmöglichkeiten findet, dann sind es die Schulen. Die Infektionszahlen steigen rasant. Das war vorherzusehen mit der hoch ansteckenden Omikron-Variante. Immer mehr Kinder und Lehrkräfte müssen in Isolation oder Quarantäne. Klassen oder ganze Schulen müssen schließen. Testen, testen, testen. Das war und ist die Ansage. Aber was, wenn der Pooltest positiv ist? Bei der heutigen Bund-Länder-Runde, so ist der Beschlussvorlage schon zu entnehmen, geht es vor allem um eine Änderung, nämlich PCR-Tests. Die sollen priorisiert werden, also nicht mehr für alle, sondern nur ausgewählte Gruppen noch ausgewertet werden. Am Telefon ist Maike Finnern, die Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Schönen guten Tag, Frau Finnern.
Guten Tag.
Frau Finnern, bislang sind Beschäftigte in Schulen und Kitas nicht bei denen, die für PCR-Tests priorisiert werden. Wäre das nicht unbedingt notwendig, denn schließlich stehen Sie ja sozusagen an vorderster Front der Omikron-Welle.
Ah ja, aus meiner Sicht wäre das unbedingt notwendig und die Priorisierung, also die Nichtpriorisierung von Beschäftigten, aber auch von Kindern und Jugendlichen aus Schulen in Bezug auf PCR-Tests sendet für mich ein völlig falsches Signal. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die GesundheitsministerInnen und die SchulministerInnen oder KultusministerInnen nicht miteinander reden. Denn wenn die einen auf der anderen Seite sagen, Schulen müssen offen bleiben, Präsenzunterricht ist das Mittel der Wahl, dann können die anderen doch auf der anderen Seite nicht den Schutz runterfahren. Und das ist schon das, so wie es empfunden wird. Wenn jetzt PCR-Tests nicht mehr für Beschäftigte in den Schulen gelten, dann ist das ein Zurücknehmen von Schutz, ein Zurücknehmen von guter Sicherheit durch PCR-Tests an den Schulen und zwar für alle Beteiligten. Und das, finde ich, ist ein fatales Signal in die Schulen, die sowieso schon wirklich am Rande der Belastungsfähigkeiten sind.
Ja, da ist die neue Familienministerin Anne Spiegel ganz bei Ihnen. Auch sie mahnt an, dass bei den PCR-Tests auch Kindergärten und Schulen bevorzugt behandelt werden müssten. Jetzt hat die stellvertretende Vorsitzende der Landeselternkonferenz in NRW, Andrea Reichardt-Lausberg, davor gewarnt, dass auch möglicherweise die Lolli-Testungen eingestellt werden solle. Es müsse aber unbedingt weiter getestet werden. Ist das auch Ihre Befürchtung, dass die Lolli-Tests eingestellt werden?
Ja, das ist die große Befürchtung, die mit Sicherheit im Raum steht. Erstens gibt es ja noch gar nicht überall die Lolli-Tests. Also es ist bundesweit ja noch gar nicht so. Da ist Nordrhein-Westfalen ja Vorreiter. Und insofern war das ja schon immer eine Forderung, dass wir grundsätzlich auf Lolli-Tests übergehen müssen. Und die Befürchtung ist schon da. Und wir sehen auch durchaus im Gebrauch schon, dass da Verzögerungen doch auftauchen, dass wenn jetzt, also es steht eine Zahl im Raum, 80% der Poolproben jetzt positiv sind, dann sind es natürlich jede Menge PCR-Tests, die da auf uns zukommen werden und auf die Schulen zukommen. Das ist völlig klar. Und vor dem Hintergrund ist es mir völlig unverständlich, dass man versäumt hat, Testkapazitäten auszubauen. Also wenn man hört, dass die Stadt Wien vergleichbar viel Tests, PCR-Tests macht wie ganz Deutschland. Da muss man sich doch fragen, wieso haben wir die PCR-Testkapazitäten nicht rechtzeitig ausgebaut, dass wir eben mit so einer Welle wie dieser auch umgehen können und nach wie vor vernünftig diagnostizieren können.
Ab März wird es eine allgemeine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben. Sollte es die auch für Beschäftigte in Schulen und Kitas geben? Was sagen Sie?
Na, ich finde die Diskussion ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil sie gerade im Bereich von Schulen ablenkt davon, dass noch so viel anderes notwendig ist. Wir werden in Schulen bei ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die sich eben altersgemäß noch gar nicht impfen lassen dürfen, nach wie vor eine große Gruppe ungeimpfter Menschen haben im Betrieb. Und das heißt, es müssen andere Maßnahmen zusätzlich ergriffen werden. Und natürlich ist Impfen das Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Das ist völlig klar. Und wir brauchen auch, glaube ich, nochmal niedrigschwelligere Angebote, Impfangebote auch für Kinder und Jugendliche und für Erwachsene. Auch Erwachsene müssen jetzt ihrer Pflicht nachkommen, sich impfen zu lassen, um eben Kinder und Jugendliche so viel Normalität wie möglich zu bieten. Das ist alles völlig klar. Aber die Diskussion darf eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir an den Schulen deutlich mehr brauchen.
Ein Vorschlag kam jetzt von Familienministerin Anne Spiegel. Sie will Kitas und Schulen mit Personalengpässen helfen. Sie bietet an, fast 8000 pädagogische Fachkräfte aus dem Bundesprogramm Sprachkitas und Respect Coaches in Einrichtungen mit angespannter Personalsituation zu schicken. Dort können sie 6 Wochen lang dann bei der Betreuung der Kinder helfen. Ist das der richtige Weg?
Naja, es ist zumindest der richtige Weg. Also das hätte ich mir schon viel früher gewünscht. 8000 Menschen werden jetzt nicht allen Schulen helfen und allen Kitas helfen. Das ist völlig klar. Wenn man die Anzahl der Einrichtungen sich vor Augen führt, da sind es ja allein in NRW fast 6000 öffentliche Schulen. Also insofern, das wird sicherlich nicht allen helfen. Aber das ist etwas, was wir schon lange gebraucht hätten. Es ist besser, es kommt jetzt, als es kommt gar nicht. Aber es ist natürlich trotzdem so, das wird ein großes Problem bleiben, der Personalmangel an den Schulen. Und gerade die Schulen, die sowieso schon unter enormem Fachkräftemangel leiden, wo die Kolleginnen und Kollegen schon für andere mitarbeiten müssen und wirklich extrem belastete Situationen entstehen, da jetzt natürlich die Omikron-Welle obendrauf kommt und häufig dann nicht mehr zu bewältigen ist. Und insofern, der Personalmangel in Einrichtungen und in Schulen ist eins der Riesenprobleme der letzten Jahre, aber auch der kommenden Jahre. Und da brauchen wir dringend wirksame Maßnahmen. Und eine schnelle kann sein, dass eben Personal von anderen Einrichtungen hilft.
Mahnende Worte von Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ziemlich idyllisch kann eine Schule gelegen sein. Da gibt es ja himmelweite Unterschiede. Ein besonderer Ort ist das Franziskus-Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth, mitten im Rhein vor Bad Honnef gelegen. Seit gut 170 Jahren gibt es die katholische Schule, privat betrieben, mit gutem Ruf. Elitär ist sie aber nicht sonderlich, auch deshalb, weil Schulgebühren in Rheinland-Pfalz gar nicht erlaubt sind. Jetzt droht das aus. Im Sommer soll der Unterricht eingestellt werden. Das hat Peter Soliman entschieden. Er hat 2020 die gesamte Insel Nonnenwerth vom Franziskanerorden gekauft, inklusive Gymnasium. Doch mit der Schließung wollen sich die Eltern, vor allem aber die Schülerinnen und Schüler, nicht abfinden. Sie gehen seit Wochen gegen die Pläne von Herrn Soliman, wie sie ihn eingedeutscht nennen, auf die Straße. Auch heute wieder. Armin Himmelrath war dabei.
Wir sind hier, wir sind laut,
weil man uns die Schule klaut. Wir sind hier.
Heute Morgen in Bad Honnef. Rund 600 Schülerinnen und Schüler und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer ziehen durch die Stadt, protestieren für den Erhalt des Privatgymnasiums auf der Insel Nonnenwerth, das sie noch besuchen. Denn Mitte Juli soll ihre Schule endgültig dicht machen. Als der US-Unternehmer Peter Soliman die Insel Nonnenwerth im August 2020 kaufte, klang das noch ganz anders. Die Schule und der katholische Geist von Nonnenwerth würden auf jeden Fall erhalten, erklärte Soliman damals. 1,5 Jahre später ist davon keine Rede mehr. Die Schulverträge wurden genauso gekündigt wie die Arbeitsverträge von über 50 angestellten Lehrkräften und anderen Beschäftigten. Begründung? Die Brandschutzkosten für den historischen Klosterbau auf der Insel seien zu hoch. Mindestens 10 Millionen Euro müsse er investieren, sagt Soliman. Das habe er im Vorfeld unterschätzt. Zwar will jetzt ein Elternverein die Schule übernehmen, aber da zieht Peter Soliman nicht mit. Er fühlt sich von den Protesten gegen die Schulschließung verleumdet. Gegenüber dem Spiegel erklärte er am Wochenende:
Ich habe unterschätzt, welche Dynamik sich in der Elternschaft einer Klosterschule auf dem Land entwickeln kann. Für viele Eltern bin ich das ideale Feindbild. Ich hatte nie eine Chance.
Stimmt nicht, sagen die Eltern, aber auch die SchülerInnen von Nonnenwerth. Seit Wochen sind sie bereits aktiv, organisieren Demonstrationen und Proteste. Am Freitag erst sind mehrere Jugendliche nach Neuss gefahren, wo Peter Soliman eine weitere Privatschule besitzt, erklärt Frederik Beckmann, der in diesem Jahr sein Abitur macht. Er sorgt sich insbesondere um seine MitschülerInnen in den jüngeren Klassen, die sich im Sommer eine neue Schule suchen müssen, teilweise mitten in der Qualifizierungsphase fürs Abitur.
Wir haben als ganze Schulgemeinschaft, eigentlich jeder hat einen Brief geschrieben an Herrn Solimann, die persönliche Motivation, warum man gern auf Nonvet geht und was es für eine unfassbar tolle Schule ist, und haben diese Briefe hier mehr oder weniger übergeben.
Mehr oder weniger übergeben heißt, 3 Security-Mitarbeiter verwehrten der Delegation aus Nonnenwerth den Zutritt zum Schulgelände in Neuss. Einer schnauzte die Jugendlichen an, sie sollten ihren, Zitat, Scheiß wieder mitnehmen. Dann tauchte ein überfordert wirkender stellvertretender Schulleiter auf und verlangte, dass anwesende Journalisten keine Aufnahmen machen sollten, obwohl die das Schulgelände gar nicht betreten hatten. Die Schülerinnen und Schüler aus Nonnenwerth jedenfalls ließen sich von diesen Wortgefechten nicht beirren und lasen aus einigen der Briefe vor, die sie mitgebracht hatten.
Sehr geehrter Herr Solimann, als ich meine Kündigung erhalten habe, war ich sehr traurig. Ich war fast am Weinen. In der Klasse angekommen, sah ich in ganz traurige Gesichter. Ich bitte Sie darum, bitte übergeben Sie die Trägerschaft und lassen Sie unsere Schule erhalten.
Sehr geehrter Herr Solimann, ich heiße Annika und ich bin 7 Jahre alt. Ich bin in der 3. Klasse der Theodor-Weins-Grundschule. Im Sommer habe ich das Sommercamp auf Nonnenwerth besucht. Seitdem wünsche ich mir, auf diese Schule zu gehen, wie auch meine große Schwester Alina. Bitte, bitte, zerstören Sie nicht meinen Traum.
Mit der Briefaktion am Freitag und der heutigen Demo, sagt Frederik Beckmann, wollen die Schülerinnen und Schüler den Investor doch noch umstimmen.
Wir hoffen, dass das Herrn Solimann vielleicht dazu bewegt, seine Entscheidung nochmal zu überdenken.
Immerhin, ihre Briefe losgeworden sind die Schülerinnen und Schüler am Freitag dann doch noch. Eine Schulangestellte holte sich die Kiste mit den Schreiben ab und versprach, sie an den Schuleigentümer weiterzugeben. Und am heutigen Vormittag war ein Treffen anberaumt zwischen dem Brandschutzbeauftragten des Investors und einem Fachmann, der von den Eltern beauftragt wurde. Der Gesprächsfaden ist also noch nicht ganz abgerissen. Schüler Frederik Beckmann jedenfalls sagt, dass bei den Betroffenen noch jede Menge Energie da sei.
Wir werden weiter für unsere Schule kämpfen und für den Erhalt der Schule und für die Lehrerschaft, für die Eltern und natürlich auch für alle Schüler.
Für ihre Schule kämpfen, ein deutliches Zeichen, passend zum heutigen Internationalen Tag der Bildung. Dieser Tag wurde von der UNESCO im Jahre 2018 eingerichtet, um jedes Jahr bis zum Jahr 2030 daran zu erinnern, dass es ein gemeinsames Bildungsziel der Weltgemeinschaft gibt, die Chance auf lebenslanges Lernen und hochwertige Bildung für alle.
Campus und Karriere. International.
Ein Land, das in den letzten beiden Jahrzehnten als Bildungswunder galt und insofern internationales Vorbild war, ist Finnland. Mehr oder weniger aus dem Nichts hatte sich das Land bei der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 als Superschulnation präsentiert. Doch die Spitzenleistungen, die die Schülerinnen und Schüler anders als in Ostasien ohne Drill und enorme Arbeitsbelastung erreichten, sind mittlerweile deutlich schlechter geworden. Das finnische Zentrum für Bildungsevaluation, kurz FINEG, hat dazu unlängst 2 Studien vorgelegt. Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung? Sophie Donges hat sich die Ergebnisse erklären lassen.
In der Gruppe der schwachen Schüler ist insbesondere der Anteil der Jungs sehr hoch. Wir beobachten einen Trend zur Polarisierung. Es gibt mehr schwächere Schüler, während es weiterhin gleichzeitig sehr gute Schüler gibt. Früher war das ausgeglichener. So Bildungsforscher Arto Ahonen, Projektleiter der PISA-Studie in Finnland. Im Bericht stellten die Forschenden fest, dass die Lesefähigkeit und die Matheleistungen erneut zurückgegangen sind. Zumindest für das Lesen gibt es eine Erklärung, allerdings keine, die nur für Finnland gilt. Viele Kinder schauen lieber auf Bildschirme, als dass sie in Büchern versinken. In Verbindung mit dem Rückgang der Lesefähigkeit steht das Lesen als Hobby. Freiwilliges Lesen in der Freizeit hat dramatisch abgenommen und das schon seit 10 Jahren. Dies ist eine Erklärung. Und das habe Folgen, denn die Lesefähigkeit sei auch mit anderen Kompetenzen verknüpft. Wer liest, ist tendenziell auch besser in Naturwissenschaften, so der Bildungsforscher. Doch das kann nicht die einzige Erklärung sein für die abfallenden Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Um ein paar Beispiele zu nennen. In Mathematik ging es bei PISA für Finnland seit Beginn der 2000er bis heute von Platz 2 auf Platz 16. Lesefähigkeit und Naturwissenschaften rutschten vom 1. auf den 7. bzw. 6. Platz ab. Die sehr guten Schülerinnen und Schüler gibt es weiterhin, aber die Gruppe der Schwachen wächst. Einige Bildungsexperten kritisieren, dass der gemeinschaftliche Erfolg finnischer Kinder schlicht weggespart wurde. Sara Nosiainen vom Finnischen Zentrum für Bildungsevaluation glaubt, dass auch neuere Lernmethoden ursächlich sein könnten. Unsere Vermutung ist, dass es mit dem selbstständigen Lernen zu tun hat. Es steht immer mehr im Fokus. Und wer diese Fähigkeit zum selbstständigen Lernen nicht hat, vielleicht auch nicht die Motivation, der vergrößert sein Wissen. Nicht so, wie das bei einem klassischen Unterricht der Fall gewesen wäre. Nun diskutieren Bildungsexpertinnen und Experten darüber, wie dieser sich bereits seit Jahren abzeichnende Trend umgekehrt werden kann. Wie Finnland zurückkehren kann zu dem, was es als urfinnisch bezeichnet: die Gleichheit und Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft. Zunächst müssten grundsätzliche Wissenslücken gestopft werden, so Sara Nosiainen. Und dann gäbe es auch keine Lösung mit der Gießkanne, sondern es brauche eine differenzierte Betrachtung, denn auch hier herrscht keine Gleichheit mehr in Finnland. Die Leistungen unterscheiden sich sehr nach Region. Es sind natürlich nicht nur schulpolitische Fragen, sondern auch regionalpolitische. Der Großteil der Einwandererkinder lebt in der Hauptstadtregion und ihre mathematischen Fähigkeiten sind geringer. Sie wohnen in bestimmten Gebieten und gehen in Schulen, in denen sehr viel mehr Einwanderer sind als in anderen. Das sieht man auch am Leistungsstand. Frühkindliche Bildung könnte hier ein Schlüssel sein. Integration und Förderung bereits bevor die Kinder überhaupt eingeschult werden.
Wie Finnland versucht, eine Trendumkehr herzustellen. Ideen, die auch für Deutschland sich anbieten würden. Zu den Nachhaltigkeitszielen der UN gehört eine hochwertige, inklusive und chancengerechte Bildung für alle in Deutschland und weltweit. Die internationale Hochschule IU lehrt auf mehreren Kontinenten und hat Einblicke in die Bildungssysteme vieler Länder. Es ist die größte staatlich anerkannte und akkreditierte private Hochschule in Deutschland. Weltweit hat sie 75.000 Studierende. Am Internationalen Tag der Bildung wollen wir mit der Kanzlerin der IU, mit Professor Alexandra Wuttig, sprechen über Bildungschancen für alle. Zuallererst muss ich Ihnen natürlich die Frage stellen, ob Sie als private Hochschule, die also Geld kostet, überhaupt Bildungschancen für alle bieten.
Das Bild, was wir vielleicht alle aus den Filmen über private Unis haben, entspricht nicht der Wirklichkeit. Wir sind eine demokratische, wenn ich es so sagen darf, Hochschule. Wir sprechen eben Zielgruppen auch an, die sich sonst möglicherweise kein Studium hätten leisten können. 70% unserer Studierenden kommen aus einem nicht akademischen Haushalt und 16% haben sogar kein Abitur.
Aber es kostet eben auch Geld, je nach Studiengang und Umfang, ab monatlich, glaube ich, 220 Euro aufwärts mit der Möglichkeit eines Stipendiums.
Wir haben zahlreiche Stipendien, zum Beispiel Women in Tech, um eben mehr Frauen in der IT-Branche zu unterstützen. Aber auch ein Viertel der Studienbeginner arbeiten ganz normal Vollzeit und somit ermöglichen wir mehr Menschen den Zugang zur Bildung.
Hochwertige Bildungschancen, die bleiben in Corona-Zeiten zum Teil ja auf der Strecke. Das liegt vor allem daran, dass sowohl die öffentlichen Schulen, bleiben wir jetzt mal in Deutschland, aber auch die Hochschulen kaum auf Remote-Lernen eingestellt waren, ja, weil es an der digitalen Infrastruktur und der digitalen Lehre mangelte. Sie arbeiten an der Internationalen Hochschule seit Jahren schon mit sogenannter EdTech, das steht für Educational Technologies, also digitalen Technologien für Bildungsanwendungen. Welche Tools setzen Sie da ein?
Wir haben sehr früh schon damit angefangen, quasi eine eigene Online-Plattform zu etablieren, eine eigene digitale Lehr- und Lernstruktur. Das heißt, wir haben eine Lern-App, wir haben eine Online-Plattform, wo die Studierenden alle ihre Kurse, Skripten und so weiter und Bücher und Online-Bibliothek-Zugang haben. Wir haben interaktive Skripte und Videos, Audio-Files, die eben Unterstützung beim Lernen Und etwas, was wir auch vor Jahren schon bereits eingeführt haben und uns sehr in der Corona-Zeit zugute gekommen ist, ist die Möglichkeit, eben Online-Prüfungen zu absolvieren, ohne die Notwendigkeit zu haben, vor Ort in einem Studienort eben schreiben zu müssen.
Welche vor- und nachteiligen Erfahrungen haben Sie mit der EdTech gemacht?
Die Vorteile liegen auf der Hand bei näheren Betrachten, sind sowas wie flexible Studienmöglichkeiten. Die Informationen sind eben rund um die Uhr und überall verfügbar. In sehr naher Zukunft werden wir sogar eine persönliche Lernunterstützung erfahren. Das heißt, das Studium richtet sich an meinen ganz besonderen Lern- und Wissensstand an und es ist nicht so ein allgemeines Schuh, was allen passen sollte. Als Nachteil, wenn man das so sagen möchte, ist definitiv die Tatsache, dass man zumindest ab und zu eine Internetverbindung braucht.
Die muss funktionieren. Nicht in jedem Land, in Deutschland nicht immer.
In Deutschland nicht immer tatsächlich. Und wenn wir da im internationalen Kontext schauen, da sind anderen Ländern uns weit voraus. Aber die braucht man zumindest ab und zu, um sich das Skript runterladen zu können.
Die Möglichkeiten der EdTech für hochwertige Bildung sind in Deutschland erst durch Corona so richtig ins Bewusstsein gerückt. Der Stifterverband macht seit Ende vergangenen Jahres mit einer EdTech-Charta aufmerksam auf die notwendige Weiterentwicklung unseres Bildungssystems. Wie sieht es, Sie haben als internationale Hochschule den Einblick in andere Regionen der Welt, mit EdTech aus als Mittel der Wahl für hochwertige Bildung für alle?
In der Tat haben wir Studierenden aus mehr als 170 Ländern im Moment und oft stellen wir fest, dass im Ausland die Digitalisierung viel weiter ist. In Afrika beispielsweise haben wir Stipendien für Mädchen, für Frauen, die sich im Bereich IT weiterbilden wollten. Und da haben wir festgestellt, dass sie sehr dankbar waren für die Möglichkeit, eben vom Handy aus und vom Computer aus ein Studium zu absolvieren. Denn sonst wäre für sie möglicherweise das gar nicht machbar gewesen. Wir haben, als wir diese Stipendien ausgeschrieben haben, Videos, die uns sehr berührt haben, bekommen, indem wir gesehen haben, was für einen Impact tatsächlich EdTech haben kann. Denn diese Mädchen haben uns wirklich dargestellt, dass ein klassisches Studium, der klassische Weg für sie sonst gar nicht in Frage gekommen wären und sie wirklich sehr bereit auch sind, das alles, was sie lernen, in die Gesellschaft zurückzutragen und den Mädchen in ihrer Community weiterzugeben. Und das finde ich eigentlich ein sehr guter Ansatz. Denn wenn wir Bildung als ein universelles Menschenrecht betrachten, kann EdTech definitiv helfen, dieses zu entfalten.
Was muss da geschehen? Ich frage Sie mit Blick auf das nächste Jahr. Wir haben 2022, aber am nächsten internationalen Tag der Bildung in einem Jahr. Was müsste sich bis dahin getan haben?
Wenn wir uns Deutschland anschauen, würde ich mir sehr wünschen, dass wir uns alle gemeinsam einen Ruck geben und tatsächlich auch das, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen. Denn die Notwendigkeit, dass wir den Anschluss nicht verlieren und wir definitiv mit Digitalisierung vorankommen, haben wir wohl alle erkannt. Wir müssen uns wohl nur gegenseitig an die Hand nehmen und es mit den gemeinsamen Anstrengungen versuchen, uns voranzubringen, damit wir eben den Anschluss nicht verlieren und Ländern wie Indien und China uns im Bereich Bildung nicht den Rang ablaufen. Und ich glaube, wir müssten auch international erkennen, dass Bildung und Zugang zu Bildung durch EdTech ermöglicht, eben sehr viel auch in Richtung Entwicklung leisten kann. Und wir durch die Bildung eben weltweit zu besseren Lebensbedingungen beitragen können. Und die Technik würde uns so viel dabei helfen, wenn wir es flächendeckend einsetzen würden. Denn eine Internetverbindung ist in den meisten Fällen ja schon vorhanden.
Ein Plädoyer für EdTech und ein funktionierendes Internet an jedem Ort der Welt von Professor Alexandra Wuttig, Kanzlerin der Internationalen Hochschule. Und am Anfang der Sendung habe ich schon angekündigt, wenn wir aktuelle Informationen zum Amoklauf auf dem Gelände der Heidelberger Universität haben, dann bringen wir das. Der Kollege Christian Scharf hier mit Einzelheiten.
Der Täter soll selbst Student gewesen sein hier an der Universität in Heidelberg und er soll mehrere Langwaffen, also Gewehre, bei sich gehabt haben, mit denen er in einem Hörsaal um sich schoss, so berichtet die Polizei. Motive sind noch völlig unbekannt. Es soll aber klar sein, dass es keine religiösen oder politischen Motive gewesen seien, so hieß es aus Sicherheitskreisen.
Und so viel die Informationen in diesem Moment. Das war Campus und Karriere mit Thekla Young.